Ich freue mich nicht nur auf Oppenheimer. Weißt du, worauf ich mich ganz besonders drauf freue, Rainer? Auf Jagged Alliance 3. Das ist nämlich letzte Woche rausgekommen.
Ich hätte jetzt gesagt, auf deine Pubertät, aber...
Auf meine Pubertät und darauf, mit dir im Private Spa dir die Haringeier zu entladen. Nein, Jagged Alliance 3 ist raus, Rainer.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Da sind wir wieder.
Oh,
mit Bombenstimmung.
Hallo, oh ja, weißt du, worauf ich richtig Bock habe?
Worauf?
Auf deinen riesigen thermonuklearen Sprengkopf.
Bei mir ist da wenigstens noch was Explosives. Bei dir ist nur noch der Pilz.
Scheiße. Der war gut. Okay, der war gut. Scheiße. Verdammt nochmal. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr meine
drei mittelmäßigen. Du rostest ein.
Ja, wirklich. Du überholst mich rein. Ab nächsten Jahr machst du die Shows.
Ja, dafür ist der Pilz massiv, sag ich mal so, ne?
Halt die Schnauze jetzt so auf. Wie geht's
und eine
dir,
Menge Leute haben drunter gelitten. Aber egal.
Aber keine Japaner. Red jetzt weiter, Reinhard.
Mir geht's super. Also auch ein improvisierter Oppenheim-Porn am Anfang erheitert mich durchaus.
Das freut mich, wenn dir das ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, das Thema Atombombenbauer ist noch nie als Pornothema hergenommen worden. Wobei da sich so viele wundervolle Atombomben-Gags anbieten, wie Baby, ich will mit dir die Kernteilung feiern oder sowas. Ist ja alles möglich.
Ja.
Ach ja. Ist es, Reini, Oppenheimer steht vor der Tür. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen.
Ja,
aber
richtig.
Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, wobei ich ja sagen muss, dass der letzte Nolan-Film mich enttäuscht hat. Erstmal willkommen, ihr kleinen Mäuse, zur Alliteration am Arsch. Die neue Folge. Ich bin noch in Bali die letzten zwei Tage, aber trotzdem bin ich natürlich nicht von der Welt abgeschnitten. Mein direkter Draht zu Reini Bärchen besteht weiterhin. Und sobald ich zurück bin, werde ich mir Oppenheimer geben. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil Tenet war wirklich... Ich habe auch niemanden jemals getroffen, dem Tenet gefallen hat. Also bisher noch niemanden.
Also ich habe über Tenet, ich glaube, wir hatten ja mal über Tenet gesprochen und ein paar Leute haben mir Kommentare dazu geschrieben. Und auch in meinem Bekanntenkreis fanden den ein paar Leute gut. Ich fand den auch einfach nicht gut. Und dann kommt ja ganz schnell dieses, ja, dann hast du ihn nicht verstanden. Doch, ich habe ihn verstanden. Und
ich fand ihn einfach nur nicht gut.
Genau, ich fand ihn einfach nur nicht gut. Es ist ja dieses, dass er damit spielt, was, wann, wie zeitlich passiert, ne? Und was wofür der kausale Zusammenhang ist und so. Und das fand ich zu gewollt. Das hat mir damals nicht gefallen. Das fand ich nicht gut.
Also mich haben am meisten die Logiklöcher gestört und dass ich wirklich am Ende nicht mehr wusste, worum es überhaupt gehen soll. Also ich konnte dir ganz am Ende von Tenet nicht mehr benennen, wobei diese beiden Armeen, die dann aufeinander losgingen, von wem die überhaupt sein sollten. Das sah aus, als wenn die Starship Troopers nachspielen würden. Es war so eine Art Mondlandschaft und da liefen halt Leute in roten und blauen Westen aufeinander zu und brachten sich gegenseitig um. Und ich konnte dir komplett nicht mehr sagen und ich hatte wirklich versucht, dem Film aufmerksam zu folgen. Auch die Leute um mich herum guckten mich alle an. Ich dachte so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Plus, diese Zeitreisemechanik, die da mit drin ist, die ist halt, das ist ja so ein klassischer Nolan, aber bisher fand ich es eigentlich immer angenehm, weil die Regeln in den Nolan-Filmen, ob du jetzt Memento nimmst oder der rückwärts läuft oder nimmst, wie heißt der nochmal mit Leo DiCaprio, wo es um die Traumreihe, also durch Träume geht. Inception ist natürlich auch Fantasy im weitesten Sinne, ist ja Quatsch.
Ja, aber war
dieser Gedanke,
gut.
Du gehst in einen Traum, die Zeit verlangsamt sich innerhalb dieses Traums und dann kannst du einen Traum innerhalb deines Traums haben. Das finde ich als Konzept einfach noch nachvollziehbar und griffig. Also ich verstehe ja, wie ein Traum funktioniert und dass eine Figur in einem Traum einen Traum haben kann, kriege ich auch noch geistig hin. Bei Tenet war es so, dass man so das Gefühl hatte, man müsste die ganze Zeit daneben irgendwie so eine Vorlesung dazu haben, damit man
versteht, so ein Flowchart, also irgendwie so ein
Erläuterungsheftchen,
ne?
Ja, ein Flowchart oder du hast die ganze Zeit so ein Erläuterungsheftchen, in das du immer reingucken kannst, warum denn jetzt dieser Charakter gerade gestorben ist und zwar rückwärts.
Genau, das so wie das Begleitheft zur Oper, wo auch nichts verstehst und das dann nachlesen musst. Ne? Wer denn warum mit wem? Ich finde, diese Endschlacht bei Tenet hatte ein bisschen was von einem Samstagnachmittag im Paintball-Alma-Park in Gelsenkirchen. So zwei Gruppen mit verschiedenen Farben gehen aufeinander los, wissen aber nicht mehr warum. Ne, das
ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung des Problems. Bei Oppenheimer soll bisher, also ich habe so ein paar illegale Reviews gelesen, die noch gar nicht raus sein dürften. Manche sprechen von einem Meisterwerk, manche sprechen davon, dass es komplett zerfasert wäre, weil der Film keine Übergänge hat. Also dass er im Sinne von, er erzählte die Geschichte von Robert Oppenheimer, also jüdischstämmigen Amerikaner, der Vater zusammen mit Edward Teller, soweit ich weiß, Vater der Atombombe war.
Der war halt Leiter des Manhattan Projects, ne? Also ein, ich sag mal so, die Atombombe an sich ist eine aus wissenschaftlicher Sicht und technischer Sicht eine so große Leistung, ne, das zu realisieren, dass man nur sehr, sehr schwer das einer Person zuordnen kann, wo man sagen kann, das ist der Vater, die Mutter oder wer auch immer der Atombombe, weil da auch so viel Forschung reingegangen ist, da haben so große Koryphäen dran mitgearbeitet, ne? Und unglaublich viele Menschen, dass es schwer ist, irgendwie das einer Person zuzuordnen. Was man aber schon sagen kann, ist, Robert Oppenheimer hat halt dieses Projekt gemanagt, ne? Und hat das geleitet, also das Manhattan Project geleitet, im Rahmen dessen die Atombombe entwickelt wurde in den USA.
Und im Gegensatz zu Edward Teller, also ich habe in der Schulzeit eine Novelle über Oppenheimer gelesen. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr an alles. Ich weiß auf jeden Fall, dass sein großer Kollege und auch gleichzeitig Konkurrent Edward Teller, der dann danach, glaube ich, an der Entwicklung der Wasserstoffbombe noch beteiligt war, wo Oppenheimer sich komplett rausgenommen hat. Der ist auch deutlich früher gestorben. Edward Teller ist fast 100 Jahre alt geworden. Der war bis zum Ende seines Lebens ein starker Verfechter der Nuklearkraft oder nicht der Nuklearkraft, der nuklearen Streitmacht oder wie möchte man es nennen, der Atomwaffen. Der Atomwaffen. Und Oppenheimer war ja sehr, es gibt ja dieses Zitat von ihm aus einer Talkshow, wo er, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche griechische Sage zitiert, so wurde ich der Zerstörer der Welt, ne, und der Herr über den Tod, glaube ich.
Ja.
Und ich kann es nicht genau wiedergeben, aber das ist natürlich schon eine Bürde, das auf den Schultern zu tragen, ne? Also wenn du sowas entwickelt hast, was so viele Menschen eben ja auch nachweislich gekostet hat, also ich meine, Hiroshima und Nagasaki sind ja die Verwirklichung dessen, was er entwickelt hat, und die Verwirklichung hat er ja noch miterlebt. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, inwieweit der Film sich damit wirklich auseinandersetzen muss oder wird. Das, was ich in den Reviews gelesen habe, wovor ich mich so ein bisschen fürchte, weil das so klassisch Nolan ist, es gibt keinen klassischen Handlungsstrang. Und es wird von Oppenheimer erzählt, aber dann gibt es irgendwie eine Szene, da kommt Emily Blunt drin vor, ist noch seine Bekannte, und die nächste Szene sind schon 6 Jahre verheiratet. Und das checkst du im ersten Moment wohl gar nicht erst. Also es gibt keine wirkliche Einführung, es gibt keinen klassischen roten Faden, außer dass der Bau der Atombombe gezeigt wird.
Und der ist lang, der Film. Und das fände ich
echt schade. 180 Minuten.
Ja, 3 Stunden.
Cillian Murphy ist die Hauptfigur, den ich sehr mag, den Darsteller. Und der passt auch, also nicht nur optisch, sondern auch von dieser Kälte und dieser Rationalität, die seine Aura ist, finde ich. Also er ist als Schauspieler immer jemand, der eine gewisse Distanz und eine Rationalität ausstrahlt. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dieser Rolle. Ich bin gespannt. Also ich werde mir auf jeden Fall angucken. Irgendwie ist Nolan über die Jahre immer schwächer geworden, umso mehr Geld man ihm gegeben hat. Also Memento war ja so einer seiner ersten großen oder eigentlich ein Independent-Film, umgesetzt mit fast keinem Geld, aber mit einer genialen Grundidee.
Ja.
Und die perfekt funktioniert. Also wer Memento nicht gesehen hat, mittlerweile glaube ich, kann man wieder über den Film sprechen, und viele, die uns zuhören, haben den Film nie gesehen. Vor 15, 20 Jahren ging das eigentlich nicht, weil so zur Zeit von DVDs und so hat ihn dann doch jeder. Ich glaube, er war einer der ersten Filme, die ich auf DVD hatte. Batman von 1989, Memento und noch 2, 3 andere waren die ersten Filme, die ich hatte auf DVD. Und Memento war so besonders, weil du in der DVD-Fassung, um es einmal kurz zu erklären, in dem Film geht es um jemanden, der sein Gedächtnis verliert, und in dieser
er jagt den Mörder seiner Frau.
Er jagt den Mörder seiner Frau, und da er aber jeden Morgen ohne Gedächtnis aufwacht, tätowiert er sich Informationen über den Mörder seiner Frau auf den Körper. Er wacht aber, bis auf das ihm bewusst ist, dass seine Frau ermordet wurde, fehlen ihm alle anderen biografischen Details. Und der Film wird rückwärts erzählt. Er beginnt also so gesehen mit dem Mord. Man sieht aber nicht, wer oder wen er umbringt, also welchen Mörder er am Ende schnappt, und läuft rückwärts bis zu dem Moment, wo er sein Gedächtnis verliert. Und die DVD-Fassung hatte die Möglichkeit, den Film vorwärts abzuspielen.
Ah, echt?
So, dass es ein ziemlich straighter, normaler Thriller wurde. Es war da nicht alles logisch, weil der Film nun mal rückwärts erzählt wird, aber grundsätzlich konntest du in der DVD-Fassung damals als Feature ihn dir auch vorwärts angucken.
Ah, krass.
Und das war einer seiner ersten großen Filme und das war ein sehr, 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 sehr starker Film und hat halt nichts gekostet. Und dann irgendwann, ja, sowas wie Dunkirk, wo ich auch beeindruckt drin saß, aber dann gehst du da irgendwie so raus, der Film hat 200 Millionen gekostet, unglaublich viel Explosionen und so, und du weißt nicht einen Rollennamen von einer Figur.
Dunkirk hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Also, ich weiß nicht, irgendwie, also wenn ich jetzt sage, der hat mich gelangweilt, ist das eine Nummer zu hart, aber so wirklich abgeholt hat er mich tatsächlich nicht. Memento fand ich damals großartig, fand die Idee halt so geil mit dem rückwärtslaufenden Film und dem Mann, der seine Erinnerungen verloren hat, weil das den Zuschauer in die gleiche Situation bringt wie den Protagonisten. Du weißt nicht, was am Tag davor passiert ist. Genau wie der und Protagonist. Das war einfach großartig. Bei Oppenheimer, also ich will ihn auch auf jeden Fall sehen. Ich habe mich schon mit Nikolas zum Kino verabredet. Also ich werde mir den mit Nikolas zusammen geben am 3. Also wir gehen in 2 Wochen ins Kino. Du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Wenn du 2 Physiker neben dir sitzen haben, willst du die ganze Zeit sagen,
ja. Schweratmende Physiker werden.
Ich denke, der wird gut gemacht werden. Also der wird gut gemacht sein und auch mit vielen Details und der wird auch in der Hinsicht wissenschaftlich korrekt und so sein, weil es ist ja ein historischer Film. Der kann sehr gut werden, 3 Stunden, der kann aber auch scheiße langweilig werden, 3 Stunden, je nachdem. Mal gucken, also ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde mir auch auf jeden Fall geben. Ich habe im Internet viel gelesen, also viel Gemecker an Nolan, dass der Film ja quasi im 4:3-Format gedreht wurde, ne? Hast du das gelesen?
Ich weiß, dass er im IMAX-Format gedreht wurde. Also Nolan hat doch wie immer IMAX gedreht, soweit ich weiß.
Ja, also warte mal, der hat den auf 70mm Film, bla bla bla, und der ist im 1:4:3:1 Ratio aufgenommen. Also nicht 4:3, aber auf jeden Fall ist es so.
Also nicht CinemaScope, oder?
Nee, genau. Also es gibt weltweit, irgendwo hatte ich das gelesen, weltweit nur knapp 30 Kinos auf der ganzen Welt, wo der nicht gecropped laufen kann.
Aber was ist der, also ist jetzt eine naive Frage, aber was ist der Sinn dahinter?
Weiß nicht, weil ist halt irgendwie, ich glaube, es war eine, irgendwo hatte ich mal gehört, das weiß ich aber nicht so genau, es wäre eine künstlerische Entscheidung gewesen, weil das halt das Format mit das alte Bildformat mit einfangen soll aus der Zeit, aus der das stammt und so. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich habe nur gelesen, deshalb hat der Film auch in dem einen oder anderen Forum den Spitznamen Croppenheimer.
Croppenheimer,
weil der halt in fast allen Kinos, in denen du den sehen kannst, gecroppt ist. Also da sind halt oben und unten Stücke abgeschnitten.
Das ist war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Es scheint mir auch eine künstlerisch sehr seltsame Entscheidung zu sein, also in einem nicht wiedergebbaren Format. Und das meinte ich mit der Verkopfung und dieser, wenn man das möchte, Extremisierung, die er immer mehr hatte. So, also das fand ich bei Tenet schon so, weißt du, das war halt, der war nie ein Charakterdarsteller, also jemand ein Charakterdarsteller, ein Charakterregisseur. Also es ging nie um die Figuren an sich, in keinem der Filme, außer in Memento vielleicht. Hm. Also weder in Inception noch in irgendeinem anderen Nolan, erst recht nicht in Dunkirk, da finde ich es besonders auffällig, weil da gibt es fast, also da hat zum Beispiel die Tom Hardy-Rolle, die fast eine Stunde lang im Flugzeug sitzt, gar keinen Namen, glaube ich. Ah. Und du siehst auch das Gesicht nicht, weil die ganze Zeit eine Fliegermaske auf hat. Und das ist so ein Nolan-Ding irgendwie, dass die Figuren unnahbar bleiben und nicht wirklich erklärt werden. Und das fand ich immer schwierig, weil das dir den Zugang zur Geschichte ein bisschen verhindert. So, weißt du, ich meine, Filme werden ja dadurch aktiv, dass du die Figuren liebst, dass du die Figuren greifen kannst.
Ja, dass
so,
du in die Geschichte einsinkst, ne?
Genau. Und das ist was bei Nolan aus einer anderen Herangehensweise. Du singst in Inception rein aufgrund des Konzepts. Nicht, weil der Hauptcharakter, glaube ich, Cobb heißt, eine besonders interessante Figur wäre. Der gibt eigentlich nicht viel her. Und bei Oppenheimer, naja, da müssen sie sich natürlich ein bisschen an andere Fakten halten. Also da müssen sie ja von der real existierenden Person erzählen. Das glaube ich auch, ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Ja, Dunkirk kann man ja auch im weitesten Sinne ein Stück weit als dokumentarisch betrachten. Aber der erste Film von Nolan, der sowas wie eine Dokumentation darstellt. Mhm. Zumindest Oberflächen, die Dokumentation, weil er ja real existierende Ereignisse hat. Es wird ja nicht fiktionalisiert in dem Film, soweit ich weiß. Also es wird ja genau erzählt, wie sie die Bombe gebaut haben. Ich weiß nicht, ob der Einsatz gezeigt wird. Und es werden die Ermittlungen danach oder die Befragung danach oder dahingehend gezeigt. Und was im Trailer schon angedeutet wird, was ich auch schon mal gelesen hatte, was du sicherlich tausendmal besser erklären kannst als ich, ist es so, dass es wirklich die Vermutung gab, über die man sich nicht im Klaren war beim ersten Atombombentest, ob das zu einer Art Kettenreaktion führen würde, die die Welt zerstört?
Ja.
Weil das wird im Trailer angesprochen.
Ja, also da bin ich historisch auch nicht so fest, aber die waren sich halt nicht im Klaren darüber, wie viel Energie da wirklich freigesetzt wird. Ne? Also sowohl bei dem Trinity-Test, also bei der ersten Atombombe, als auch später bei den Wasserstoffbomben, die sie hochgejagt haben. Da gab es sogar den Fall, dass sie sich verrechnet hatten und die Explosion um Vielfaches größer war, als die, als sie am Anfang gedacht haben. Ne? Also die haben da schon echt mit dem Feuer gespielt.
Aber was wäre denn der Gedanke dahinter, also wäre es zu so einer Art Kettenreaktion gekommen, die Atmosphäre entzündet hätte, oder was war die Sorge dabei?
Ja, sowas zum Beispiel, dass du die Atmosphäre tatsächlich wegbrutzelst. Das, ne, also es sind halt unvorstellbare Energien und Hitze, die da entsteht. Ne? Also es ist im Grunde, ich weiß, die falsche Richtung ist jetzt nicht irgendwie die, ist keine Kernfusion, sondern eine Kernspaltung, aber trotzdem ist das so die Kraft, die unsere Welt zusammenhält, entfesselt. Also nie war der Mensch in der Lage, vorher auch nur ansatzweise so viel Energie freizusetzen auf einmal. Und seit der Erfindung der Atombombe ist der Mensch auch in der Lage, also potenziell zumindest, die komplette Menschheit zu vernichten. Mit einem Knopfdruck.
Genau. Das nukleare Arsenal weltweit reicht ja irgendwie, um die Welt 2000 Mal zu zerstören oder sowas. Ne? Also
ja,
komplett.
Das war diese.
Das sind immer so Rechnungen, die so. Ne? Also,
ja, das war im Kalten Krieg oder jetzt immer noch diese gegenseitig zugesicherte vollständige Vernichtung. Also, ne, so selbst wenn eine der Großmächte, also sei es jetzt damals die Sowjetunion, heute halt Russland oder die NATO, selbst wenn einer zum Erstschlag ausholt und 99% der Atomsprengköpfe des anderen vernichtet, reicht das, was über ist, immer noch aus, um den anderen mehrfach komplett kaputt zu bomben.
Was für ein unfassbarer Gedanke, wenn man mal drüber nachdenkt, ne?
Ja.
Also, wie absurd das ist, dass man hingeht und sagt, okay, das war ja exakt der Gedanke des Kalten Krieges. Ne? Wir erschaffen so viel Waffen, dass die anderen nicht mehr angreifen können, was zu einem unfassbaren Wettrüsten führte und am Ende dazu, dass wir in einer Bewaffnungssituation waren, in der beide Seiten einen roten Knopf drückt. Es gab ja sogar diese Vorfälle. Es gab ja diesen fehlberechneten Angriff. Kuba-Krise, aber es gab ja zum Beispiel auch mal die Situation, wo ein russischer, ich kenne mich da in den Generalitäten wirklich nicht aus, aber irgendjemand, der verantwortlich für die Radarüberwachung war und die Entscheidung treffen musste, wird jetzt ein Gegenangriff eingeleitet oder nicht, weil die Sensoren hatten einen fehlerhaften Raketenabschuss der Amerikaner gemeldet. Ich glaube sogar mehrere Raketenabschüsse.
Ja.
Und dann gab es diesen Mann, der heute berichtet, die Welt gerettet hat, indem er relativ kühlen Kopf bewahrt hat und gesagt hat, okay, das wird ein Fehler sein. Ich werde keinen Gegenangriff einleiten, weil der hätte faktisch den Dritten Weltkrieg ausgelöst.
Ja,
ne?
Genau. Das ist, ich weiß nicht mehr, was, also das war ein, ich glaube, das war ein Offizier, warte mal, habe ich das hier? Ich habe gerade mal schnell gegoogelt. Oberstleutnant der sowjetischen Luftverteidigungskräfte, Stanislav Jevgrafovich Petrov. 1983, der hat sich quasi geweigert, den roten Knopf zu drücken. Also, ne, der saß halt in seinem Bunker, in dem, ne, also wo die Atomraketen quasi stationiert waren, Frühwarnsystem, der Sowjets hat gesagt, hier, die Amis greifen an, schlag zurück. Und er hat gesagt, ne. Weil, also, hat gesagt, nee. Also, ne, so, das ist nur diese eine Meldung, was ist, wenn die falsch ist? Und er hat dann halt eigenmächtig entschieden, nicht zurückzufeuern, was ein Glück war, weil es ein Fehlalarm war, also ein Computerfehler. Und sonst wäre quasi die Welt untergegangen. Das Üble eigentlich daran ist,
kannst du dir, jetzt mal ohne Quatsch, mal ganz ehrlich, kannst du dir den Druck vorstellen? Also kannst du dir nur annähernd vorstellen, was für ein Druck das sein muss in diesem Moment, ja, wenn du in dieser Position bist und du bist verantwortlich für den umgehenden Rückschlag oder die Rückantwort und deine Berichterstattung oder deine Computer melden dir, es erfolgt ein Angriff und du bist der einzige Mensch, der am Ende in diesem kurzen Moment entscheiden muss, wir lösen hier den Dritten Weltkrieg aus oder nicht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also
ja,
wahrscheinlich jeder normale Mensch würde einfach kotzen vor Druck, oder? Also
ja, also ich sag mal so, die Leute waren dafür ja trainiert und eigentlich hat der tatsächlich nicht das getan, was er hätte tun sollen. Also laut Befehl hätte der eigentlich zurückfeuern müssen, hat aber gesagt, so hier, Frühwarnsystem, ich warte noch auf weitere Bestätigungen, bevor wir zurückschlagen oder so. War aber damals wohl nicht vorgesehen, weil halt innerhalb kürzester Zeit halt zurückgeschlagen werden musste, damit halt die andere Seite nicht in Anführungszeichen gewinnt. Wobei gewinnen tut dabei keiner. Was ich bitter finde, ist, soweit ich weiß, hat er keinen Orden oder so dafür bekommen, ne? Also, sondern wurde nachher sogar, ich glaube, dafür, ich weiß nicht, direkt bestraft oder so, aber auf jeden Fall wurde er nicht gelobt.
Und das unehrenhaft entlassen, weil er die Welt gerettet hat. Vielen Dank.
Ja, und das blieb ja auch, das blieb, also der wurde dafür auf jeden Fall gerügt und das blieb ja auch ganz lange unter Verschluss. Ne, das wurde ja erst viel, viel später öffentlich. Übrigens zum Thema Atombomben, ne? Also in den USA hat ja am Ende der Präsident unter anderem das letzte Wort, ne, und hat immer diesen Koffer in der Nähe mit den Abschusscodes und so weiter. Wusstest du, also der Präsident muss da ja am Ende die Entscheidung treffen mit seinem Generalstab, aber wusstest du, dass es mal einen Vorschlag gab von, ich glaube, das war von Harvard, also von ein paar Forschern aus, ja doch, Harvard, die sogenannten das sogenannte Fischer-Protokoll. Da hat man sich nämlich die Gedanken gemacht, wie kann man dafür sorgen, dass der Präsident wirklich nur im Notfall diese Raketen abfeuert und sich das am Anfang sehr, sehr gut überlegt und nicht einfach aus einer Laune heraus oder aus Angst oder sonst was. Hast du es mal gehört?
Ich habe schon mal gehört, dass er seinen eigenen Tod damit besiegelt oder sowas, ne?
Ja, im Grunde tut er das ja, ne? Weil bei einem Atomkrieg sind wir alle am Ende gefickt. Aber die Idee von ein paar Forschern aus Harvard war, dass man die Abschusscodes einem Freiwilligen implantiert.
Genau.
Und dass der Präsident, wenn er implantiert irgendwo in der Nähe vom Herz oder halt Rückenmark oder sonst wo, so, dass wenn der Präsident an diese Codes dran möchte, er diese Person töten muss. Ne? Und das, also, schon perfide, aber.
Das klingt ja eher nach klassischer Dilemma. Kunden im Philosophieunterricht, oder?
Ja,
einem realen Szenario. Also gut, ich könnte mir Donald Trump schon vorstellen, wie er auf einen halbglatzköpfigen Mann einsticht, aber auch ohne, dass er weiß, dass dieser arme Mann die Atombombencodes mit sich trägt.
Ich kann
den Gedanken mir vorstellen, aber es ist.
Ich glaube, die grundlegende Idee davon war, dass diese Person sich auch in der Nähe des Präsidenten aufhält und quasi mit dem auch befreundet ist oder sich zumindest gut kennen. Dass halt derjenige, der am Ende die Entscheidung treffen muss, erst die Entscheidung treffen muss, ob er einen ihm nahestehenden Bekannten halt umbringt, um an die Codes zu kommen, weil am Ende danach eh alle sterben. Also es ist im Grunde so eine Gedankenstütze. Denk nochmal drüber nach. Willst du das wirklich?
Eigentlich kein so schlechter Gedanke, wenn man drüber nachdenkt. Aber natürlich muss man dazu
aber gleichzeitig auch,
sagen,
auch Menschen verachten ein bisschen. Ne? Also.
Ja, also welcher, also wer würde sich denn für die Nummer freiwillig melden? Also wer würde denn sagen, ja, da wäre ich an Bord. Das klingt nach einer guten Idee. Wahrscheinlich wäre das wieder so ein Geldding.
Der wollte gerade sagen, so schlecht ist das Geld nicht. Lösen, ne? Also wenn du dann versichert bist und es dir gut geht und alle Leute sich um dich kümmern und so weiter. Ich sag mal so, wenn die Atomraketen
Alter,
abgeschossen...
Alter, du bist wie so ein Kaninchen, weißt du, das so bei der Familie mitwohnen darf bis zum Tag, wo der Atomkrieg ansteht. Und dann geht's dem kleinen Team ja an den Kragen. Das fände ich aber schon... Also, ich kann den Gedankensprung nachvollziehen und dieses...
Ja, aber alle anderen sterben eine Viertelstunde später.
Willst du das wirklich? Ja, aber das ist jetzt in Anführungszeichen Behauptung. Also man könnte ja theoretisch auch sagen, dass ein Atomkrieg durch einen Gegenschlag oder von mir aus auch durch einen Erstschlag dadurch beendet wird, dass eine der beiden Seiten sagt, wir ergeben uns. Wäre aber sehr wahrscheinlich nicht passiert bei einem Angriff, dass sich irgendwer ergeben hätte, oder?
Nee, das war nicht vorgesehen, sagen wir mal so. Also, wie gesagt, das, was das alles im Gleichgewicht gehalten hat, war halt diese gegenseitige absolute Vernichtung, die man sich zugesichert hat. Und deshalb waren...
Ich sichere Ihnen die absolute Vernichtung, so, ja. Oder? Aber nett.
Ja, deshalb waren ja auch, ich weiß nicht, Anfang der 2000er haben die Amis ja auch angefangen mit ihrem Raketenabwehrschild und so. Und das fanden die Russen ja auch nicht so witzig. Verständlich, weil es halt an diesem Gleichgewicht gerüttelt hat. Ja, wenn du Raketen vorher abfangen kannst.
Also ich finde die Geschichte der Atombomben oder insgesamt des gesamten Kalten Krieges und besonders der Abschreckungspolitik ist wirklich ein absoluter Beweis dafür, was für ein irrationales Wesen der Mensch ist. Und dass man nie auf die menschliche Logik und die menschliche Vernunft zählen darf. Weil wenn du darüber nachdenkst, dass wir sprechen ja von hochgebildeten Menschen, die sich trotzdem dazu haben hinreißen lassen, zu sagen, wir bauen ein so unfassbares Waffenarsenal auf, dass die anderen uns nichts mehr tun können. Wenn dieses Waffenarsenal zum Einsatz kommt, sind wir allerdings alle tot.
Aber
der Grundgedanke an sich ist ja schon Wahnsinn.
Aber das war ja nicht von Anfang an so geplant, sondern die Sorge, und da, genau darum geht es ja, wenn wir wieder kurz zurück zum Film Oppenheimer kommen, die Sorge war ja, dass die Nazis die Atombombe zuerst bauen. Dass Hitler als erstes derjenige ist, der eine Atombombe zur Verfügung hat. Und deshalb wurde das Manhattan Project ja auch mit Geld beworfen bis zum geht nicht mehr. Ne, und deshalb haben die ja so viel da reingesteckt.
Diese Angst war ja jetzt auch nicht irrational. Ne?
Also nee, das genau. War ja, aber dann war die Bombe einmal da.
Die Nazis haben ja dran geforscht. Ne?
Ja, genau. Haben sie. Waren bei weitem nicht so weit, wie die Alliierten befürchtet haben. Aber dran geforscht haben sie trotzdem, das stimmt. Aber kurz nachdem Nazi-Deutschland halt besiegt war, ne, war dann die Gefahr halt der Kommunismus aus dem Osten und zur gleichen Zeit eigentlich im Grunde, als die Amis die Atombomben entwickelt hatten, hatten die Russen die auch. Also fast zeitgleich, weil die Russen waren erstens auch sehr gute Wissenschaftler, zweitens aber auch noch viel, viel besser im Bereich Spionage.
Und ja, also russische Doppelagenten und solche Klamotten. Ne?
Ja, es gab auch einen, deutschen Physiker, der am Manhattan Project, wenn ich mich nicht irre, mitgearbeitet hat, Klaus Fuchs, und der hat im Grunde alle Unterlagen direkt durchgereicht an den KGB.
Krass. Also,
ja,
da, war ihm denn bewusst, was er damit bewirken würde?
Ja, also, der war überzeugter Kommunist.
Er war überzeugter Kommunist, okay. Dann, ich hätte jetzt gesagt, wenn er es nur für Geld gemacht hätte, dann wäre es
nee,
schon...
Nee, der war überzeugter Kommunist. Ich bin heute übrigens an der Lichtburg vorbeigelaufen und da läuft Oppenheimer in der 70mm-Projektion. Also in voll. Dann Crop. Also
dann solltet ihr ihn euch ja dort anschauen, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Die Lichtburg ist eh ein wundervolles Kino. Da sind auch super Live-Veranstaltungen demnächst.
Da gibt es Live-Veranstaltungen.
Da gibt es Live-Veranstaltungen, ja. Das
ist überhaupt nicht. Das ist so ein tolles Kino.
Ja, das so hochkarätige Podcasts wie dieser sind dort. Unter anderem nächsten Monat.
Wirklich? Dieser Podcast wird dort sein?
Ja, live. Na,
auf,
wir sollten dafür mehr Werbung machen.
Sieht gar nicht so schlecht aus. Der Vorverkauf läuft ziemlich gut. Nicht überall, aber er läuft ziemlich gut in Essen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Wir kommen nach Essen, Köln, Bielefeld, Frankfurt und Berlin. Berlin, alle wollen dahin, deshalb will ich das auch. Da werden wir das erste Mal in der Hauptstadt sein, Reini. Ich zeige dir mal das Brandenburger Tor. Wir essen gemeinsam eine Currywurst. Ich mache dir im Hotel, nee, Atlantik ist ja in Hamburg. Wie heißt es nochmal? Das Hotel, im Adlon.
Ah,
im
schön, Adlon nehmen schön, wir uns eine Suite Adlon. Und dann wird
gepumpt. Genau, schön im Adlon. Schön, das ist Geschichte, deutsche Geschichte.
Ich möchte aber bitte, dass mein Zimmer im Adlon vorher mit irgendwas Wildem tapeziert wird.
Das kriegen wir hin, mit Sperma, Reinhard. Wir werden dein schönes Zimmer mit Sperma tapezieren und danach geht's an den Kotti und wir verkaufen von einem sympathischen Deutsch-Afrikaner ein bisschen Heroin. Ach, ein richtig schöner Berlin-Urlaub.
Warst du schon oft in Berlin?
Berlin, oder? So 10 Mal in meinem Leben.
Ah, okay. Also ich bin immer super gerne in Berlin. Ich habe ein paar Freunde, die halt in Berlin wohnen. Damals aus der WG-Zeit noch. Da sind ein paar mittlerweile nach Berlin zugezogen. Aber auch Leute, die ich halt so aus dem Rahmen, also aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs kenne. Die sitzen ja eh alle in Berlin. Und ich bin da immer sehr, sehr gerne. Ein Bekannter von mir, der gute Enno, hat einen Bunker in Berlin. Der hat sich irgendwann mal einen Bunker Enno gekauft. Bunker.
Ja. Ah, der Bunker, genau, das hast du mal erzählt. Aber wie kauft man sich denn einen Bunker?
Ja, Enno hatte Bock, sich einen Bunker zu kaufen.
Ja, aber warum? Warum?
Weil er da ein Museum rausgemacht hat. Der hat da eine Ausstellung reingepackt zu Hitler. Und zur Geschichte Berlins.
Hitler immer funktioniert immer.
Ja.
Ist aber das ist nicht der Bunker, wo früher der Führerbunker, das ist ja heute ein Parkplatz.
Den gibt es nicht mehr. Nee, aber die Ausstellung, die Enno da reingebaut hat, heißt Hitler, wie es so weit kommen konnte und erzählt so ein bisschen die Geschichte der Machtergreifung und so weiter und so weiter. Und Enno hat in einem der Räume am Ende quasi den Führerbunker nachgebaut. Also in dem auch Bunker.
Mit Blutfleck an der Wand oder ohne? Das ist die wichtige Frage.
Ich glaube ohne.
Zuerst hat er den Hund erschossen. Das finde ich immer noch das Schönste an der ganzen Sache. Blondie sollte nicht leiden. Dann Eva. Dann er selbst. Andersrum wäre auch doof gewesen. Dann hätte Eva da gesessen und gedacht, Adolf,
Schulter gezuckt und weggehen, ne?
Genau. War ja blöd. War alles ein Fehler, haben wir uns vertan. Ärgerlich. Ich basiert da vieles auch auf Schulbildung. Ich weiß nicht, ob man in der Schule heutzutage den Untergang guckt. Wenn man es tut oder wenn man es nicht tut, sollte man es tun, finde ich. Der Untergang war auf jeden Fall einer der letzten Filme. Es gibt ja ganz selten mal so einen Film, in dem du sitzt. Ich erinnere mich an Schindlers Liste, wo ich den nicht im Kino gesehen habe. Ich erinnere mich an Saving Private Ryan zum Beispiel. Oder an
das Leben der Anderen. Mit
Roberto Benigni. Das Leben der Anderen hat mich nie abgeholt.
Echt nicht?
Also ja, natürlich. Nein, es ist ein toller Film. Aber der hat mich nicht annähernd so beeindruckt wie beispielsweise jetzt Der Untergang oder so.
Okay, doch. Also mich hat der sehr, sehr mitgenommen. Also, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der zu einer Zeit rauskam, als ich überlege gerade, habe ich da schon, doch, da könnte ich vielleicht schon in der WG gewohnt haben. Einer meiner Mitbewohner ist damals tatsächlich mit seinen Eltern aus dem Osten geflohen. Und ich habe mich viel mit den Eltern von ihm auch unterhalten. Der Vater war auch, wurde auch von der Stasi in meinen Knast gesteckt und so. Und die haben viel aus der Zeit erzählt. Und auch, dass sie irgendwie halt Leute, von denen sie eigentlich dachten, das wären Freunde und ähnliches, und nachher halt herausgefunden haben, dass sie von denen tatsächlich ausgehorcht wurden und so. Vor dem Hintergrund, mich hat der Film schon sehr beeindruckt damals. Also ich fand ihn gut.
Florian Henkel von Donnersmarck hat da zu Recht den Auslands-Oscar für bekommen.
Ja.
Hat dann leider den Weg vieler deutscher Regisseure genommen, ob es jetzt ein Tom Tykwer ist oder wo auch immer. Viele, viele deutsche Regisseure haben diesen einen Durchbruchsfilm, gehen dann nach Hollywood und schaffen es dann nicht, das zu wiederholen. Also Florian Henkel von Donnersmarcks nächstes Projekt, The Tourist mit Johnny Depp, gilt ja leider wohl relativ berechtigt. Ich habe ihn nie gesehen, als einer der schlechtesten Filme des beginnenden, also der 2010er Jahre oder was?
Ja, 2010 ist der rausgekommen.
2010, genau. Also wirklich ein Katastrophenfilm. Das Leben der Anderen dagegen war schon stark und sehr gut. Ulrich Mühe ist ja leider schon relativ bald darauf gestorben, der Hauptdarsteller. Aber vielleicht lag es an der Thematik. Und beim Untergang zum Beispiel, da erinnere ich mich wirklich an fast jedes Wort. Weil ich fand die Darstellung von allen Beteiligten, also ob es jetzt Corinna Harfouch war als die Ehefrau von Goebbels, Magda Goebbels, oder Goebbels selbst und natürlich ganz besonders der Bruno Ganz als Hitler. Hitler ist so oft gespielt worden, weil es gibt so viele Darstellungen von Hitler, ob es jetzt Robert Carlyle war oder wer auch immer. Ich fand bis heute der beeindruckendste Hitler. Also klingt jetzt doof, aber niemals hat für mich jemand den so zum Leben erweckt. Obwohl die beiden sich noch nicht mal so richtig ähnlich sahen, weil Hitler ja eher ein kantiges Gesicht hatte, besonders am Ende durch die Krankheit, und Bruno Ganz ein relativ weiches Gesicht hat. Ja. Aber auch schon verstorben leider. Untergang war so ein Film, wo ich weiß, dass ich da noch im Kino noch 5 Minuten länger saß und dachte, boah, mein Gott, bin ich froh, dass diese Scheiße nicht... Meine Großeltern haben das ja alles erlebt. Diese ganze, ja, diesen Untergang dieses Reichs, dieser Wahnsinn, dieser Rassenwahn und all das. Und mein Opa hat relativ viel, glaube ich, für seine Generation darüber geredet. Es gibt ja viele, die überhaupt nicht darüber gesprochen haben. Und der war da auch ganz offen, dass sie natürlich Vermutungen hatten, dass das alles scheiße ist, aber als er war 14, als er in die Hitlerjugend eingestiegen ist, und am Anfang war das halt alles so Fähnlein-Fieseschweif, ne? Lustige Pfadfinderspielchen und zwischendurch ein bisschen völkisches Gelaber, aber das war, also da war Antisemitismus noch nicht mal das Hauptthema, also zumindest nicht in der Hitlerjugend. Natürlich war es von Antisemitismus und absoluter Rassenlehre durchsetzt, aber für die jungen Leute war es erstmal ein Abenteuer. Ne? Und wenn ich mir bedenke, wie das die Generation meiner Großeltern geprägt haben muss, ich kenne auch Leute, die im Krieg in Gefangenschaft waren, nach Hause gelaufen sind zum Beispiel. Ein Freund meiner Eltern, habe ich glaube ich schon von erzählt, Theo, der ist aus Russland, aus Stalingrad nach der Gefangenschaft nach Hause gelaufen. Da denkst du auch so, das gelaufen. Das ist jetzt wirklich nicht Wandern im Schwarzwald so, ne? Mhm. Und wenn du den fragst, wie war es, dann sagt er kalt. Ja. Also mehr kommt da nicht.
Ja, das ist schon. Ich habe letztens noch einen Podcast gehört mit jemandem, der, also mit auch jemand sehr alten, Armin Maywald.
Armin Maywald? Armin von der Sesamstraße. Ja.
Und von der Sendung mit der Maus. Armin Maywald ist ja auch Jahrgang 1940 und hat in seiner Kindheit halt auch noch den Rest, den Rest von Nazi-Deutschland quasi erlebt, ne? Also zumindest so in dunklen Kindheitserinnerungen, aber hat halt auch seine Eltern und so erlebt. Und es gibt einen wundervollen Podcast von, ich glaube, der ist von der Zeit, der heißt Alles gesagt. Genau, der ist von der Zeit Alles gesagt, hat ein relativ cooles Konzept, und zwar gehen die beiden Moderatoren hin, laden sich einen Gast ein, machen mit dem ein Wort quasi aus, bei dem, wenn dieses Wort fällt, der Podcast sofort beendet ist, ohne Abspann, ohne irgendwas, einfach nur das Wort, wenn das Wort gesagt wird, ist das vom Gast das Signal, dass er jetzt keinen Bock mehr hat und alles durch ist, und ansonsten hat der Podcast kein Ende. Und das führt dazu,
dass man die ganze Zeit, wie die Box, von der du nicht weißt, was drin ist, ne?
Nee, es führt dazu, dass ein Thema wirklich, also wirklich lang behandelt wird. Nicht irgendwie so, wie es in manchen Dokumentationen ist, die gehen dann eine Stunde oder irgendwie, was weiß ich, Radiointerview 10 Minuten maximal oder 5 Minuten. Zum Beispiel in der, also die Folge, die ich mir zuletzt angehört habe, die ich richtig großartig fand, war mit Armin Maywald, die geht 6 Stunden.
Wow.
Der ist 6 Stunden, die machen dann auch Pause zwischendurch. Armin Maywald geht dann auch mal raus, eine rauchen.
Raucht gerne, ja. Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen. Ja. Immer ordentlich an der Kippe dran. Passte so nicht in mein Armin-Bild, weißt du, so Armin, ja, genau. Maywald, die Stimme meiner Jugend, ja, beim Quarzen zu sehen, ja, mit so einem Kölsch in der Hand, das war irgendwie, sei ihm völlig gegönnt, cooler Typ, mega, ja, nett gewesen, aber es war trotzdem so, weißt du, für mich so. Das ist so, als wenn du Peter Lustig mit Heroin erwischst und denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das,
ja, ich find,
Peter,
ich
find, du doch nicht.
Es ist wirklich witzig, wenn du dir diese Folge anhörst, weil Armin Maywald, die Stimme kennst du halt sonst so von der Sendung mit der Maus, und der immer so kindgerecht erklärt. Und in dem Interview, wo der da auf der Bühne sitzt, sagt er dann halt auch mal so Sachen wie, was ist denn für eine Scheiße hier? Also so, es ist halt wirklich witzig, ja, und er geht dann zwischendurch auch eine rauchen.
Was
und
war das Safe Word am Ende?
Irgendwas ganz, ganz Abgedrehtes, was sie am Anfang abgemacht haben, das könnte ich nicht mal wiederholen. Aber also, wenn ihr das noch nie gehört habt, hört euch die Folge mal an, die ist wirklich witzig. Und halt Armin Maywald erzählt, wie er quasi die Maus also erfunden hat, beziehungsweise produziert hat, aus der Taufe gehoben hat, wie das mit dem Öffentlich-Rechtlichen am Anfang lief und so. Erzählt aber auch aus seiner Kindheit, also so kurz nach dem Krieg oder halt noch im Krieg, wie die Zeit war, womit die zurechtgekommen sind. Und ich fand es unglaublich spannend und gleichzeitig sehr witzig. Was mir am meisten hängen geblieben ist, wie gesagt, er raucht, er trinkt gerne mal einen Kölsch mit einem Schnaps dazu. Und dann wird er so gefragt, von den Moderatoren, wie ist das denn, wenn sie in Köln, also er wohnt ja in Köln, in der Öffentlichkeit sitzen, irgendwo in einem Biergarten oder so und trinken da einen Schnaps und rauchen eine Zigarette und trinken Bier, sagen da nicht mal Leute was? Und er so, ja doch, natürlich, aber wenn die Leute dann sagen, das sind aber kein gutes Vorbild, dann sage ich denen, müssen sie ja nicht nachmachen. Also, finde ich wirklich sehr, also, der meint dann so, natürlich ist es kein gutes Vorbild, aber ich sage ja auch nicht, dass das jemand nachmachen soll. Finde ich wirklich sehr, sehr nett, sehr charmant. Aber zurück zur eigentlich tragischen Zeit. Ich glaube, dass das eine richtig, richtig harte Zeit war. Also meine Eltern haben von der Nachkriegszeit auch nicht so viel erzählt und meine Oma eigentlich gar nichts aus dem Krieg. Meine Opa habe ich nicht kennengelernt, die waren schon tot, als ich auf die Welt kam, aber mein Vater war von 1943 und meine Mutter von 45. Also deren Kindheit war Nachkriegszeit.
Krass, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass die Großeltern, also die Eltern deines Vaters, während des Krieges dieses Kind bekommen haben.
Ja.
Und also 43, ne, das war ja ungefähr das Entscheidungsjahr, ab dem es dann bergab ging. Also an dem klar wurde, das werden wir nicht mehr gewinnen können. Und krass, also allein der Gedanke, in dieser Zeit ein Kind zu bekommen, unter diesen Umständen, in einem Land zerstört vom Krieg, ständig jeden Tag bedroht davon, dass die Alliierten so gesehen den Vorstoß wagen, das Land dem Erdboden gleich machen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Also unter welchen Umständen, also weißt du, manchmal denkt man auch so, in Deutschland haben wir so viel medizinische Versorgung und so viel besondere Behandlung von Babys und so. Ich bin ja jetzt gerade auf Bali, auf der, wie mein Freund Vidura mir erzählt, 40% der Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben. Bekommst du nicht so wirklich viel mit von, weil hier Familienverbunde wahnsinnig stark sind? Also Familie ist alles, ist extrem bedeutsam. Hm. Jeder lebt mit seiner Familie, man zieht auch nicht von der Familie weg.
Das ist halt die soziale Absicherung. Man
bleibt bei der Familie. Genau, das ist ein bisschen die soziale Absicherung. Es gibt ein paar Regeln, die für uns als Europäer nicht nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel, wenn eine Frau sich scheiden lässt, dann verliert sie damit das Anrecht auf ihre Kinder. Und sie darf die Kinder auch nicht mehr sehen.
Okay.
So wurde es mir berichtet, nicht, dass jetzt Leute schreiben, ich rede scheiße, so wurde es mir berichtet von Balinesen. Das heißt, wenn eine Frau sich entscheidet, den Mann zu verlassen, egal was der Grund ist, Schläger, Trinker, was auch immer, verliert sie damit das Anrecht, ihre eigenen Kinder zu sehen. Und das führt natürlich zu einer massiven seelischen Belastung bei den Frauen, denen sowas widerfährt. Und denen wird ein Stück weit so der Status der Verstoßenen zugeteilt. Die Männer ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Und ein Mann darf durchaus mehrere Frauen haben, aber eine Frau darf nicht mehrere Männer haben.
Ja.
Und das ist schon, wie kamen wir jetzt gerade darauf? Wie kam ich jetzt darauf über
Medizin? Medizinische Versorgung und so.
Ach so, genau, das wollte ich sagen. Und wenn du siehst, unter was für Bedingungen hier Kinder zur Welt kommen oder auch aufgezogen werden, das ist schon Wahnsinn. Dann kann man sich auch vorstellen, dass das im Zweiten Weltkrieg unter diesen absolut brachialen Bedingungen, also Mangel an allem, auch durchaus möglich war. Also dein Vater ist ja ein erwachsener, gesunder Mensch geworden, trotz des Jahres seiner Geburt und des Bombenhagels, das seine Eltern wahrscheinlich erlebt haben, während sie im Kreißsaal lagen. Also
ich weiß
43,
gar nicht.
44 waren ja wirklich die Jahre, an denen Deutschland dann regelmäßig bombardiert wurden. Ne?
Ja, vor allem auch im Ruhrgebiet. Ne? Also ich hab so viel von der Mutter meines Vaters, die habe ich auch nie kennengelernt, die hat halt auch nicht mehr gelebt. Und da hat mein Vater auch nicht so viel drüber gesprochen. Ich weiß nur, dass das auch schwierig war und er eigentlich in der Zeit damals von seiner ältesten Schwester aufgezogen wurde. Ne? Also harte Zeit, kurz nach dem Krieg. Ne?
Ja. Wahnsinn.
Ja. Apropos hart, ich habe gestern mit meiner lieben Frau eine Dokumentation geguckt, die ich dir sehr empfehlen möchte, und zwar Das Limit bin nur ich.
Das klingt ja wie eine Doku über dich, Reini Bär.
Ja, ist auch nah dran. Es geht um den Extremsportler Jonas Deichmann.
Jonas Deichmann? Ja. Ich kenne ehrlich gesagt von den Extremsportler nur diesen einen, der hier den Ironman immer wieder gewinnt. Aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht mal da, wie heißt der nochmal? Jan, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Jonas Deichmann. Was macht Jonas Deichmann?
Jonas Deichmann hat einen Triathlon um die Welt gemacht. Das heißt, der ist mit dem Fahrrad irgendwie bis an die Küste gefahren von München aus. Also ich weiß gar nicht, bis an die Adria oder so. Auf jeden Fall ist dann nach der längeren Fahrradtour irgendwie 450 Kilometer an der Adria-Küste lang geschwommen bis nach Dubrovnik. Ist dann durch Russland irgendwann noch komplett mit dem Fahrrad durchgefahren. Also bis Vladivostok. Ist dann da mit, wollte da eigentlich mit dem Segelschiff rüber in die USA, hat aber nicht geklappt wegen Visum und so. Das war zur Corona-Zeit. Der musste dann leider fliegen, was er eigentlich nicht wollte, ist nach Mexiko geflogen und dann in Mexiko gelaufen. Und zwar einmal komplett durch Mexiko. Und zwar jeden Tag einen Marathon. Und zwar irgendwie mehrere, ich weiß gar nicht wie viel, also 100, 150 Tage hintereinander. Also der war ewig unterwegs und ist komplett.
Bei so einer Scheiße fragt man sich immer, wie ist das, also wir beide kriegen Aua an die Füße, wenn wir irgendwie einen Nachmittag lang durch den Hornbach gelaufen sind, weißt du? Da kriege ich schon Blasenpflaster. Und dann denkst du so, es gibt Leute, die laufen einfach 30 Tage in Folge einen Marathon. Ja. Eddie Izzard, ein bekannter amerikanischer, englischstämmiger Comedian, hat das auch mal gemacht, letztes Jahr oder in der Corona-Zeit, glaube ich. Da ist der irgendwie einen Monat in ganz Europa, in jedem Land, einmal einen Marathon gelaufen. Und zwar jeden Tag ein neues Land und jeden Tag ein neuer Marathon.
Ja, natürlich
Mitte 50.
Ja, wie gesagt, also
so krass.
Jonas Deichmann ist Anfang 30 gewesen. Also natürlich im besten Alter dafür. Aber in Mexiko, also der ist ja, wie gesagt, einmal komplett durch Mexiko gelaufen, ist der sowas wie ein Volksheld geworden in der Zeit. Die haben den deutschen Forrest Gump genannt. Der hat so ein Wägelchen hinter sich hergezogen mit irgendwie 30 Kilo.
Ich sehe gerade ein Bild, er sieht aber ehrlich gesagt auch exakt aus,
ja,
wie Forrest Gump,
ja, in der Zeit auf jeden Fall. Und das ist krass, weil zum Beispiel der ist durch Sinaloa gelaufen und das Kartell hat ihm dort quasi, also der war so bekannt nach der Zeit in Mexiko, dass das Kartell ihm gesagt hat, so ja, kannst hier durchlaufen, aber film das und das nicht, ansonsten ist alles okay. Also der hatte Kontakt mit dem Kartell und die haben ihm quasi eine Passage freigemacht, wo er langlaufen darf. also es gab später Pressetermine, bei irgendeinem Eröffnungsspiel von irgendeinem Baseballspiel durfte er dann den ersten Ball werfen und so. Wirklich krass. Also eine unglaubliche sportliche Leistung, also sowohl körperlich als auch mental, was der da geschafft hat.
Aber was macht man, wenn man da irgendwie Fieber kriegt oder Lungenprobleme kriegt, eine Lungenentzündung kriegt, Antibiotika nehmen muss, was weiß ich, Mittelohrentzündung, Halsschmerzen, was machst du denn dann?
Also, keine Ahnung.
Du kannst doch, also für mich zum Beispiel, also das weiß man ja, also da ist ja nun wirklich dann auch bei Extremsporten dann Schluss, wenn du irgendwie Fieber hast und der Körper gibt auf, kannst du nicht weitermachen. Solche Leute pausieren dann und machen einfach danach weiter, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, oder es passiert nicht, aber das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich bei sowas immer, ich bin so jemand, ich gehe aufs Laufband 35 Minuten und nach 30 Minuten drücke ich auf den Cooldown. Weißt du, ich denke so, ja, sind noch 5 Minuten, die könnte ich jetzt noch machen, aber eigentlich reicht jetzt auch. Ne? Also ich habe jetzt 30 Minuten gemacht, war
echt?
Super.
Das machst du nicht echt?
Und
ernsthaft
muss ja
so?
Total, ja, krass. Total. Genau so bin ich.
Ich bin da
eine richtige Kackwurst.
Also ich bin da komplett anders. Bei mir funktioniert die Motivation genau andersrum. Ich laufe, ohne mir vorher einen Timer zu setzen, wenn ich auf dem Laufband laufe und denke dann so 30, bei 30 Minuten so, puh, hast du jetzt geschafft? Ach komm, dann schaffst du auch noch 31. Und dann auch noch 32. Oh. Und irgendwann bist du dann bei 40 oder so. Ja, so funktioniert das bei mir.
Das klingt mir fast wie die klügere Variante.
Und du wirst 5 Minuten vorher die Flinte ins Korn, schön.
Ja, genau. Du vertreibst den Schweinehund, ich ficke ihn. Das ist auf jeden Fall scheint der Unterschied. Das, ja, aber okay, Respekt. Das ist nicht schlecht, Reini.
Ich war
auch. Und da wart ihr bei einer Buchvorstellung oder wo wart ihr?
Bei was? Bei dem Film?
Ja.
Oder nee, wir haben uns den hat uns ein Freund empfohlen und da wir nicht wussten, was wir gucken wollten, haben wir den mal reingeschmissen. Der läuft auf Netflix, geht 105 Minuten, also ist jetzt auch nicht super lang, ist aber schon krass, also macht irgendwie auch Bock auf Sport. Also ist irgendwie motivierend und interessant und irgendwie auch nett, weil der läuft halt wirklich durch Fremde, also der läuft durch Russland, der läuft durch die damals noch Ukraine ohne Krieg, ne? Und das ist ein bisschen schräg, weil du da halt Städte und so siehst und hörst, durch die
der läuft. Wird denn irgendwas erklärt, was er macht, wenn er sich einen Wolf gelaufen hat, wenn die Füße voller Blasen sind? Was macht er denn dann? Also ich hatte letzte Woche auf Bali 2 fette Blasen an Füßen von Taucherfinnen, also von Taucherschuhen, Schwimmschuhen, die mir nicht gepasst haben. Ja, ich habe die Schuhe ist 48, was geben sie mir? Das Größte, was sie haben, 44. Das sind halt Balinesen, was willst du machen?
Ja.
Nach 2 Stunden in diesen Taucherstiefeln hatte ich blutende Blasen an den Füßen und bin eine Woche gehumpelt davon. Eine Woche.
Also du siehst, wo er anfängt zu schwimmen, ne? Hat er diesen so Neoprenanzug an und fängt an, sich hier an einige Stellen halt so im Nacken und unter den Armen und so weiter so was Vaseline-artiges hinzuschmieren. Meint so, ja, das ist gegen die Scheuerwunden, die da entstehen werden, aber entstehen werden die trotzdem, muss man halt durch. Da hast du die Antwort.
Okay.
Er beißt sich da einfach durch. Aber dafür sind wir nicht gemacht. Weder du noch ich werden sowas können. Ich bin ja froh, wenn ich es irgendwie geschafft, 10 Kilometer durchzulaufen. Ansonsten bin ich eher der Mensch, der sich auf die Couch legt.
Was treibt solche Leute an, Reini? Was treibt die an? Ja, ehrliche Frage. Ich kann es dir nicht, also ich wäre viel zu verweichlicht. Ich würde sagen, ey, jetzt hat es angefangen zu regnen. Also jetzt sagen wir mal ehrlich, das können wir alles mit dem Bus machen. Wofür hat die Menschheit sich motorisiert, Flugzeuge erfunden, damit ich jetzt hier rennen muss durch Mexiko? Also ist alles Quatsch.
Ich glaube,
und dann wäre es vorbei.
Also ganz viel Abenteuerlust, also was erleben zu wollen, rauszuwollen. Natürlich, also ich weiß nicht, aus was für Verhältnissen Jonas Deichmann kommt. Der wirkte sehr, sehr auf dem Boden geblieben und sehr nett und so weiter. In seinem Film kommt auch sein Vater vor. Ich glaube, der kommt nicht aus ganz einfachen Verhältnissen, wenn man das so sagt, weil als er irgendwo da im Meer rumschwimmt, kommt sein Vater mit seinem Segelboot mal vorbei, um ihm Hallo zu sagen. Mm. Ne, so, was aber nicht bedeutet, dass er es nicht auch schwer hatte oder so. Der hat halt irgendwie BWL studiert an einer der besten Unis, die es weltweit gibt, irgendwie der Kopenhagen Business School, die in manchen Rankings noch vor Harvard steht. Wenn du auf dem Level soweit irgendwie alles erreicht hast oder dir keine, also wenn du dir keine Sorgen machen musst in irgendeiner Form, dann fängst du vielleicht an, dir irgendwie Ziele zu setzen, weil du irgendwie, weiß nicht, eine Leere füllen klingt jetzt negativ, aber so meine ich das gar nicht, sondern weil du irgendwie, du willst was machen, was Eigenes, du willst was schaffen, du willst irgendwie was erleben, was tun. Und wenn du die Möglichkeit hast, sowas zu machen und irgendwie merkst, du hast Spaß an Sport, du hast Spaß an Extremsport oder an sonst was oder die Welt zu sehen, dann finde ich es geil, wenn man das macht. Und ich habe riesen Respekt davor, dass der das gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der ein super netter, super offener Mensch ist. Also zumindest wirkt er so in dieser Dokumentation.
Kleidung, was ist mit Kleidung, Sanitärartikeln etc., Rucksack oder?
Der hat auf dem Fahrrad so ein paar Taschen dabei, beim Laufen hat er halt diesen Anhänger, den er hinter sich herzieht und beim Schwimmen hat er so eine Schwimmblase, die er hinter sich herzieht. Ne, aber alles wirklich auch sehr, sehr leicht gepackt und je nachdem, also wenn er dann mal seinen Vater trifft, der bringt ihm dann auch neue Sachen mit und so. Das ist schon, schon gut geplant.
Also dieses Minimalistische, ich habe das jetzt zum Beispiel auf Bali gemerkt, das ist das erste Mal, ich habe einen Koffer dabei, ich durfte 30 Kilo mitnehmen und ich habe 11 dabei. Das ist wirklich nicht so viel. Wenn du mal guckst, Laufschuhe allein ist schon ein Kilo oder irgendwie 800 Gramm oder so. Ich habe ein paar T-Shirts, ein paar Hemden, zwei Hosen, zwei kurze Hosen dabei. Und die langen Hosen habe ich nicht einmal angehabt und ich glaube, die T-Shirts habe ich zweimal gewaschen in der Zeit. Ja. Dieses Minimalisieren, auf was runterbrechen, klein machen, nicht diese Gigantomanie, nicht alles haben irgendwie, das ist natürlich jetzt bei ihm gibt es ja einen nachvollziehbaren logischen Grund, warum er halt nicht so viel hinter sich herziehen will. Das würde ja wenig Sinn machen, wenn er mit dem 30-Kilo-Koffer unterwegs wäre.
Ja, nein, genau, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber generell
dieses Minimalisieren des eigenen Lebens, das ist echt was man empfehlen kann. Also ich habe das Gefühl, dass das Loslassen von Besitz ein sehr großer, sehr angenehmer Punkt sein kann. So, ne? Es gibt ja dieses, also sein ganzes Leben auf 100 Gegenstände runterbrechen, das würde ich allerdings nicht schaffen. Das würde ich aber nicht schaffen.
Auch
nicht.
Aber auch bei Minimalismus an sich, ne, ich finde Minimalismus eine super Sache. Finde ich auch sehr erstrebenswert, würde ich auch gerne besser machen. Aber Minimalismus ist in manchen Teilen ja auch was man sich leisten können muss. Ne? Dass du sagen können musst, so, das muss ich mit meinem, also wenn du irgendwie versuchst, von der Hand in den Mund zu leben, dann machst du dir keine Gedanken über Minimalismus. Ne? Oder wenn du irgendwie guckst, wie du die Miete für die nächsten 3 Monate zusammenbekommst. Oder
das ist ein bisschen wie Umweltschutz, ne? Also.
Das wollte ich noch kurz erzählen, wo wir gerade, zwei Kleinigkeiten. Nummer eins, ich habe gerade von Jonas Deichmann den Wikipedia-Artikel mal aufgeschlagen, wo die komplette Distanz drin steht bei dieser Weltumrundung. Nach 430 Tagen, rund 455 geschwommenen Kilometern, 21.000 mit dem Rad und mehr als 5000 gelaufenen Kilometern kam er am 29. November 2021 mit seiner Solo-Weltumrundung wieder zu Hause an. Das ist ungefähr die 120-fache Ironman-Distanz.
Du Scheiße, Alter.
Das ist krass, oder?
Naja, dass das möglich ist, überhaupt, ist krass.
Das wollen wir kurz abschließen. Ich habe heute Post im Briefkasten gehabt, über die ich mich geärgert habe. An dieser Stelle, wer es nicht hören will, kommt ein kleiner Rant über Ämter. Mal wieder. Und zwar betrifft er nicht mich, sondern meine liebe Frau. Meine liebe Frau hat ja das letzte Jahr in Österreich gearbeitet, hat jetzt zum März hin den Job gekündigt und ist mit mir nach Essen gezogen. Also wieder zurück in den Ruhrpott und hat sich jetzt nach einem neuen Job umgeguckt, macht demnächst auch wieder was anderes. Aber für die Zeit dazwischen jetzt, wie man das halt so macht, nimmt man Arbeitslosengeld natürlich in Anspruch. Also man stellt zumindest den Antrag als Versicherung, das ist ja eine Versicherungsleistung, Arbeitslosengeld. Das hat meine Liebste auch gemacht und hat natürlich erstmal gesagt bekommen, ja, das hätten sie doch aus dem Ausland schon machen müssen. Da denkst du dir so, ja, okay, danke. Woher soll ich das wissen? Das hat mir niemand gesagt. So weit, so gut. Ja, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Das hätten sie vor 3 Monaten aus dem Ausland schon machen müssen. Ja, okay. Ne? Dann alles abgegeben an Unterlagen. Irgendwann einen Termin gehabt, da gewesen. Soweit alles. Ah, nee, genau. Dann wollte sie sich, glaube ich, hier, als wir schon wieder in Deutschland waren, also als sie dann hier in Deutschland bei mir war, wollte sie sich online arbeitslos melden. Ging nicht, weil sie noch keinen Termin im Bürgeramt hatte. Und ihr Ausweis die Funktion noch nicht unterstützt hat, weil sie auch noch nicht umgemeldet war. So, dann, nachdem das alles erledigt war und so weiter, hatte sie dann ihren Termin beim Arbeitsamt. Kann sein, dass das hier oder da, legt die Worte nicht auf die Goldwaage, in dem Bericht nicht ganz 100% richtig ist, weil es mittlerweile auch alles schon ein bisschen her. Alles abgegeben an Unterlagen und so weiter. Dann hast du heutzutage so eine App, in der du deine Anträge und alles nachgucken kannst und ein Webinterface, wo du dir das Ganze quasi angucken kannst, wo du auch elektronische Nachrichten erhältst und die auch schreiben kannst. Und man sieht schon, wie kaputt das System ist, weil wenn du dich da einloggst, hast du nicht ein Postfach, sondern zwei. Du hast das Vermittlungspostfach, wo es darum geht, neue Jobs zu finden oder so, und das Leistungspostfach, wo es um die Korrespondenz bezüglich der empfangenen Leistungen geht. Wo du auch schon denkst, so, warum? Wenn du draufklickst, siehst du warum, weil es im Hintergrund zwei unterschiedliche IT-Systeme sind, die jeweils auch sogar anders, die sehen nicht mal gleich aus. Du siehst von außen schon, dass es digital einfach kaputt ist, die Scheiße. So, aber egal, alles eingereicht, alles abgegeben, alles stand auf grün, ne? Auftrag wird Antrag wird bearbeitet und so weiter. 3 Wochen später denkt sich meine Frau so, irgendwie habe ich da lang nichts mehr gehört. Ich rufe mal an und frage mal nach. Ne? Angerufen, nachgefragt, ja, Frau Romanesen, da fehlen ja noch folgende Unterlagen. Also ne, Unterlage irgendwie A, B, C. Und da denkst du so, warum steht das nirgendwo? Warum ist hier alles grün, alles in Bearbeitung? Warum steht hier nirgendwo, es fehlt noch was? Okay, die Sachen, die gefehlt haben, weil sie halt im Ausland beschäftigt war, bla bla bla, nachgereicht. 3 Wochen später, immer noch nichts passiert. Nochmal angerufen. Ja, es fehlen noch die und die Unterlagen. Sie haben nicht Formular, ich weiß den Namen nicht mehr, Formular A38 abgegeben, sondern nur den Antrag auf Formular A38 gestellt. Oh Gott. Das müssen sie noch abgeben. So, den Scheiß auch noch wieder abgegeben. Heute kommen wir nach Hause, Post im Briefkasten, machen auf, einen Brief und da steht drin, ja, wir bräuchten noch ihre Steuerklasse für das Jahr 2023, wo ich mir denke, so, ruf beim verfickten Finanzamt an. Die sagen es dir. Und noch irgendwas anderes. Ne? Also es ist wirklich tragisch, es ist traurig. Erstens, wie kaputt die Digitalisierung ist und wie schwierig es ist, diese Leistung zu beziehen. Es ist ja, also wir reden hier von Arbeitslosengeld. Das sind keine, also ne, das ist nicht irgendwie Almosen, unser Sozialstaat, der dich irgendwie bla bla bla. Das ist eine Versicherungsleistung, die du eingezahlt hast jahrelang. Ne? Wir haben das große Privileg und Glück, dass wir auf das Geld, also auf dieses Arbeitslosengeld, momentan nicht angewiesen sind, weil ich habe noch einen Job, ich verdiene Geld und wir haben noch Ersparnis und so weiter. Aber man stelle sich nur mal vor, man wäre darauf angewiesen. Mittlerweile sind April, Mai, Juni, Juli, wir sind im 4. Monat mittlerweile. Im 4.
Krass.
Und es ist nichts. Ich will nicht mal daran meckern, was mir auf den Sack geht, ist dieses generelle Misstrauen. Das finde ich unglaublich scheiße. Und ich glaube, das ist auch was viele Leute unglaublich demotiviert, dass man, nicht nur beim Arbeitslosengeld.
Dass man das Gefühl hat, dass die Falschen dann doch dieses System ausnutzen. Es soll ja an sich, dieses Misstrauen dient ja dazu, dass das System nicht zum ausgenutzt wird.
Ja, aber es wird
und
ja trotzdem ausgenutzt.
Weil
die Leute, die es ausnutzen, die es kriminell ausnutzen, die wissen wie. Und trotzdem behindert, also diese unglaubliche Bürokratie, diese, ich möchte es schon Anti-Digitalisierung nennen, es ist ein Wahnsinn. Also du sitzt da und kannst echt nur mit dem Kopf auf den Tisch schauen und denkst dir so, was habt ihr alle nicht, also was ist da kaputt? Naja, so, das wollte ich kurz loswerden.
Das war, glaub ich, ja, das ist Grüße gehen raus ans, was in dem Fall Arbeitsamt, ne?
In dem Fall ist es die Agentur für Arbeit, aber ist...
Aber die Frage ist übrigens, was machst du, wenn du nicht deutschstämmig bist, wenn es nicht deine Muttersprache ist, dann wird es doch eigentlich unlösbar, oder?
Ich glaube, es wird immer schwieriger und ich möchte nicht mal irgendwie die Leute, die da im Arbeitsamt oder in der Arbeitsagentur sitzen, die können da auch nichts für, ne, die Sachbearbeiter oder so. Das System ist einfach kaputt. Das System ist kaputt.
Ja, aber es ist ähnlich wie das Schulsystem. Wo fängst du an? Also wo renovierst du es? Es ist wie das Steuersystem, ist auch das Gleiche,
also
ist ja auch total kaputt.
Ich würde schon mal sagen, bei den die Formulare, ne? Also irgendwie mal die Hälfte davon einfach mal wegschmeißen. Also ich habe mit meiner Frau zusammen diese Formulare ausgefüllt, ne? Und ich habe bei gut einem Drittel, ne, hat meine Frau mich gefragt, was meinst du, was muss da rein? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, könnte das eine sein oder das andere. Und ich habe studiert.
Ja, also ich habe ja erzählt, dass ich eine Wärmepumpe habe einbauen lassen, ne, und dafür einen Unterstützungsantrag ausfüllen musste, digital beim BAMF heißt es, glaube ich, oder BMFA, keine Ahnung. Unfassbar, unfassbar. Also von der längsten Seriennummer dieser beschissenen Wärmepumpe aus einer Auswahl von 12.000 verschiedenen möglichen Wärmepumpen, dann ist es ein EX-Gerät. Du denkst so, wie soll ich das denn wissen? Also wo soll ich denn die Informationen haben? Dann beim Klimagerätetechniker angerufen, der dann 2 Tage später zurück, bla. Ich glaube, ich habe 4 Wochen gebraucht, um diesen Antrag einzureichen. Wo du denkst, eigentlich wird es doch reichen, ich weise euch nach, ich habe das Gerät einbauen lassen, hier ist die Seriennummer, das könnt ihr doch selber sehen, dass das offensichtlich eine Wärmepumpe ist und fertig ist der Lack. So ist es aber leider nicht und so funktioniert es leider auch nicht.
Ja, ich.
Das ist.
Also, ich bin ja eh kein Freund von zu. Also, ich weiß, dass Bürokratie nötig ist und ich weiß, dass Bürokratie auch positive Seiten hat, ne? Also, ich war letztens mal nach längerer Zeit mal wieder beim Notar, weil eine Firma, an der ich beteiligt bin, eine kleine umgezogen ist und so. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ja, das ist ganz gut, dass es da diese Prozesse gibt, ne? Und nicht einfach jeder Hinz und Kunz hingehen kann und sagen kann, hier, ich habe jetzt eine Firma, die ist da und da. Dass es da einen gewissen Grad an Bürokratie gibt, auch was Gelder angeht, ja. Und so, das ist vollkommen okay. Aber bei so etwas wie zum Beispiel diesem Arbeitslosengeld, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das bei meinen Eltern damals ja auch mitbekommen, ne? Also wenn meine Eltern, damals hieß es noch nicht Hartz IV, da hieß es noch Sozialhilfe, oder wenn mein Vater ABM, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatte oder so, was für eine Bürokratie die damit gemacht haben. Und das habe ich als Kind nur miterlebt. Ne? Wenn ich irgendjemanden höre, der sagt so, als jemand, also ne, so, die wollen ja alle nicht arbeiten oder so, oder legen sich auf die faulen Haut oder so, ey, da könnte ich einfach nur kotzen, wenn ich solche Leute höre.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, wenn man als Flüchtling oder so aus dem Ausland kommt und noch Schwierigkeiten mit, also Sprachprobleme hat und so weiter, dann wird es noch schwieriger, weil dieses Behördendeutsch ist. Also da verstehe ich als Deutscher teilweise nicht mal.
Naja, wenn du drüber nachdenkst, dass unser ganzes Steuersystem so funktioniert, dass wir einen eigenen Beruf erfinden mussten, der uns beibringt, wie es funktionieren sollte. Das ist ja völlig krank. Der Beruf des Steuerberaters ist ja eigentlich der unnötigste Beruf der Welt. Nicht unnötig, weil er an sich unnötig ist, sondern wenn man das Steuersystem einfach auf eine Simplizität runterrechnen würde, dass jeder Bundesbürger, der halbwegs zurechnungsfähig ist, verstehen würde, bräuchte man den Beruf gar nicht mehr.
Ja, aber dann wäre es ja nicht gerecht.
Voller Steuerberater. Die Ausbildung zum Steuerberater ist unglaublich kompliziert. Es gibt dann noch so eine Fachprüfung. Also man erst macht man irgendwie Steuerberater, Angestellter. Und um dann wirklich Steuerberater zu werden, meine für mich verantwortliche Steuerberaterin ist nämlich gerade in diese Zeit gegangen. Das ist irgendwie ein halbes Jahr wie das Physikum im Medizinstudium, wo du nichts anderes machst, als unfassbare Mengen an Scheiß zu lernen. Und nachher so eine Abschlussprüfung machst, die eine Durchfallquote von, ich glaube, 50% hat oder so. Dass wir diesen Beruf erfinden mussten, weil wir nicht in der Lage sind, unser einzelnes Steuersystem zu simplifizieren. Krank. Einfach krank.
Wer war das nochmal mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel?
Strauß, ne?
Ich glaube schon.
Strauß hat das gesagt, glaube ich.
Aber wie gesagt, es ist ja nicht alles, schlecht. Also es gibt auch
gibt auch Eis manchmal.
Nee, es gibt auch Sachen, wo die bürokratischen Prozesse auch gut funktionieren und so weiter. Aber ich weiß nicht, Wohnungskauf hat ganz gut funktioniert. Und wie gesagt,
die ganze Notarnummer also auch sehr nervig.
Ja, aber das jetzt, also die Nummer beim
67a.
Also die Nummer beim Notar, also ich habe mit Notaren jetzt irgendwie so Firmenumzug und so eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Das war immer ganz okay. Und Steuerberater war für mich auch noch okay. Ich finde das System aber auch für den Arsch. Ne? Also dass wir einen Beruf brauchen, der einem das erklärt, ja, finde ich auch schwierig. Aber dieses, die Grundversorgung von Leuten oder die Versorgung zwischen zwei Jobs und so weiter, dass das so hakt, ne? Also, dass du im Zweifelsfall, wenn du irgendwie keine Rücklagen oder so hast, also auf der Straße sitzen ist vielleicht ein bisschen hart, aber wenn sich das noch länger zieht, irgendwann sind deine Ersparnisse vorbei und du musst deine Miete bezahlen. Also, ich finde.
Genau.
Wahrscheinlich gibt es dann auch noch Härtefälle, dann kannst du wahrscheinlich auch zum Amt hingehen, bekommst einen Vorschuss und so weiter. Aber dass sowas überhaupt nötig ist, finde ich unglaublich. So, wir wollen uns jetzt alle ein bisschen mehr entspannen. Ich hatte heute eigentlich einen sehr entspannten Tag, einen sehr entspannten Tagesanbruch. Ich war heute Morgen.
Hast du wieder in der Gartenhütte masturbiert?
Nee, ich war heute Morgen in der Sauna.
Ach so, dann hast du in der Sauna masturbiert.
Richtig, nein, ich war mit meiner Frau in der Sauna.
Deine Frau und du, ihr habt zusammen in der Sauna masturbiert.
Ja, nee, ich war, also Sauna und so ist eigentlich überhaupt nicht meins, also so finde ich unangenehm, aber in der Variante Private Spa ist das sehr schön. Und ich, Private Spa.
Dubai Reini hat wieder zugeschlagen.
Nee, das ist der Punkt. Spa. Das ist gar nicht, also ja, günstig ist das nicht, aber das ist auch nicht so teuer, wie ich dachte. Also wir haben heute für zwei Personen für zwei Stunden 80 Euro bezahlt. Und
das ist okay.
Genau,
so, dass niemand deinen Pillemann sehen musste.
ja, du hast dann tatsächlich dein Private Spa, also so ein Raum mit einer Sauna, mit einer irgendwie Liege, kannst irgendwie nette Musik anmachen, hast da noch irgendwie zwei verschiedene Duschen, so ein Wasserkübel, wo du dir einmal so einen Kälteschock verpassen kannst und ein Jacuzzi. Und
nicht schlecht,
das wirkt also wirklich nett. Also so entspannt und du kannst
wirklich
nett. Ja, wirklich nett. Und du kannst, hast dann so ein iPad da und kannst über das iPad, wenn du willst, sogar noch Getränke und Essen bestellen, die dann an so einer Durchreiche, in so einer Schleuse durchgereicht werden.
Oh je. Wo ich fand, direkt dein Maul wartet und jemand den Hotdog da reinschiebt. Nee, so eine Durchreiche.
Also, ich fand das wirklich entspannt. Also ich habe das mit meiner Liebsten. Wo hat
das stattgefunden? Kannst du das explizit empfehlen?
Das kann ich mal machen. Also das erste Mal in so einem Private Spa haben meine Liebste und ich mal in Rom gemacht, als wir im Urlaub waren. Aber jetzt in Essen waren wir am Limbecker Platz. Da gibt es so eine Kette, die heißt, ich glaube, Wellness oder so. Gibt aber auch viele tolle andere Ketten, auch wenn wir nicht öffentlich-rechtlich sind. Aber das hat mir wirklich sehr gefallen. Das fand ich sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Gönnt euch mal ein Private Spa. Ist auch nicht, also ne, ist auch nicht teurer als Kino. Das ist sehr traurig, aber es ist so.
Wahrscheinlich, genau. Also mach mal. Klingt gut. Können wir mal zusammen machen, Rani. Du und ich. Ein Private Spa-Tag. Ich reibe dich so Hammam-mäßig, dann kommt einer und macht dir die Haare aus der Nase. Dann klatscht er uns so ab mit so Weidensträuchen, während wir beide mit nackten Arsch da liegen. Ein schöner Gedanke.
Ist das dann mit so Zeug, das einem so auf Kopf und Nase und so mit so Wattestäbchen, was man dann rausreißt und die Leute mal so schreien?
Genau.
Hast du sowas mal gemacht?
Da holen wir das. Nee. Also die Nasenhaare haben ja grundsätzlich einen Sinn. Ne? Also sie sollen ja so gesehen sowas wie eine Vorfilterung darstellen. Ich sehe nicht so richtig den Sinn darin, die komplett rauszureißen. Aber
es hört sich auch sehr, sehr schmerzhaft an, finde ich.
Ja, klingt sehr schmerzhaft. Reini, ganz kurzer Übergang noch, bevor wir uns verabschieden, weil das wollte ich noch kurz erzählen. Ja. Ich freue mich nicht nur auf die wunderbare auf die Oppenheimer Vorführung. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich
freue mich
auf die Oppenheimer Vorführung. Weißt du, worauf ich entschuldige bitte. Weißt du, worauf ich mich, ja, dieses Handy hört nicht auf zu klingeln. Kosa schreibt gerade wieder, hat irgendwelche verrückten Pläne. Also ich, jetzt muss ich mal umdrehen. Mein Gott, Kosa gehört zu den Leuten, die einem nicht eine zusammenhängende SMS schreiben, sondern Bro, und dann habe eine Überlegung. Und dann das und das. Und dann, und jeder Satz wird als einzelne WhatsApp zugeschickt. Das macht dich wahnsinnig.
Ja, ich kenn so Leute, die Sprachnachrichten verschicken. Die finde ich mindestens genauso schlimm.
Ätzende Wichser, ja, du meinst mich. Jedenfalls.
Ja.
Ich freue mich nicht nur auf Oppenheimer, weißt du, worauf ich mich ganz besonders drauf freue, Reini? Auf Jacked Alliance 3.
Ich hätte jetzt gesagt, Woche auf deine Pubertät, aber naja.
Auf meine Pubertät und darauf mit dir im Private Spa dir die Haringeier zu entharren. Nein, Jacked Alliance 3 ist raus, Reini.
Ich hab's gesehen.
Ist ja, Jacked Alliance 2 ist auf dem Olymp. Meiner Lieblingsspiele ist der zweite Teil, trotz seiner damals schrecklichen Veröffentlichung. Am Anfang war es ein Bugfest sondergleichen. Bis heute ist das Ding sehr absturzgefährdet. Ich habe es letztens noch auf einen alten Rechner geknallt. Ein wundervolles Spiel. Jacked Alliance 2, absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man eine Söldnertruppe durch einen fiktiven Staat namens Arulco führt, um eine böse Frau namens Daedrenna zu bekämpfen. Oder Daedrenna, ich weiß nicht, wie man sie aussprach. Und ich habe richtig Bock drauf.
Das ist im Grunde so wie
XCOM,
nur ohne Aliens.
Wie XCOM ohne Aliens mit so einer cheesy Söldner-Story drumherum. Und der zweite Teil ist so ikonisch geworden, weil er viele Sachen hatte. Zum Beispiel am Anfang kriegst du halt eine E-Mail mit einem Code, wo du dich dann in einer fiktiven Homepage einhacken musst oder eingeben musst, so einloggen musst, um ein Profil zu erschaffen. Da werden dir dann Multiple-Choice-Fragen gestellt. Du betrittst einen Raum mit drei Männern, die eine Waffe in der Hand haben. Was tust du? Und dann musst du halt aus Multiple-Choice-Antworten irgendwie, du schlägst mit der Handkante ihnen die Pistolen aus der Hand, aber du bringst sie nicht um, weil Frieden ist dein oberstes Ziel. Und so ein Scheiß. Und dann wird daraus dein Charakter erschaffen. Das war so schon, die Charaktererschaffung war ziemlich ideenreich. Und jetzt der dritte Teil setzt da wohl ziemlich stark an. Also natürlich 25 Jahre später, man hat immer wieder versucht, das Spielprinzip und auch das Spiel selbst zu klonen. Hat nie funktioniert. Und jetzt ist Jagged Alliance 3 raus und ich habe richtig Bock drauf. Die Kritiken sind super. Und da werde ich richtig, richtig Zeit reinsetzen. Da werde ich richtig Bock drauf haben. Oh ja,
dicke Bock. Ich habe wieder wie immer das Problem, aber das wird hoffentlich demnächst ein bisschen besser.
Keine Zeit.
Genau, keine Zeit. Viele Spiele, keine Zeit. Ich habe letztens, nach langer, langer Zeit, hatte ich ja erzählt, auf der PS5 endlich mal den zweiten Teil von Horizon angefangen. Gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich habe trotzdem, obwohl ich jetzt irgendwie 7-8 Stunden reingebuttert habe, habe ich irgendwie trotzdem das Gefühl, ich bin immer noch im Tutorial. So in etwa, weißt du?
So, bist du wahrscheinlich das, auch, wenn es ein Ubisoft-Spiel ist.
Wahrscheinlich, ja.
Sachen, was mich stört, ist dann, dass sich diese Welt aufklappt mit diesen 1000 Nebenaufgaben, die ich nicht brauche. So,
ja, ne? Das ist und dabei das, auf jeden Fall auch.
Das bringt
auch,
mich
ja.
immer wieder raus und das bei Horizon und
aber das ist,
so Ubisoft Assassin's Creed Formel. Oh,
das ist, aber so Horizon ist doch nicht von Teil Ubisoft, fand. Oder?
Nein, es ist nicht,
aber es ist von Guerrilla so,
Games. Aber ja, es ist trotzdem dieser Aufbau der Story. Es gibt einen Hauptstrang, aber du hast die ganze Zeit das frustrierende Gefühl, du verpasst was.
Ja, das stimmt.
Aber alles andere, was du dann machst, ist nicht so befriedigend wie der Hauptstrang. Ist ja auch nachvollziehbar, dass sie dem Hauptstrang am meisten Aufmerksamkeit widmen. Das macht ja Sinn.
Das stimmt, du hast dann so Räuberlager, dann, die du leerräumst und irgendwelche Sachen, die du genau. sammelst und so, ja.
Und dann machst du es immer und dann hast du am Ende einen grünen Bogen dabei gewonnen und denkst so, ah, okay. Ja. Es gibt ja diese Komplettionisten, also es gibt ja Leute, die einfach drauf stehen, dann die Platin-Medaille und sein lieber Freund Chris Krüger, Grüße gehen raus, ist ja so einer, der hört erst auf, wenn er Platin hat. Und das ist teilweise, was der für Zeiten investiert. Ich weiß noch, dass er Dark Souls und Demon's Souls auf Platin durchgespielt hat. Ja, keine Ahnung, er zieht da einfach durch. Also Demon's Souls, da muss man unfassbare Sachen veranstalten, um diese scheiß Platin-Medaille zu kriegen. Und der zockt das so lange, bis in die tiefe Nacht, bis der diese Platin-Medaille hat. Dann macht es einmal Pling auf der PlayStation, dann hat er die da und dann nimmt er das Spiel raus. Und okay. Das, ich finde das bewundernswert, ich bin genau das Gegenteil davon. Mir sind diese digitalen Auszeichnungen komplett Nüsse. Und relativ selten spiele ich noch Sachen durch.
Aber ich gucke gerade, Forbidden West, also Horizon ist genauso lang wie Zero Dawn. Und Zero Dawn habe ich sogar zweimal durchgespielt.
Zweimal?
Ja, yeah, einmal, wow. Einmal auf der PlayStation alleine und einmal auf dem Rechner habe ich es gestreamt. Auf Twitch und damals da auch einmal komplett durchgespielt.
Tolles Spiel.
Ja, super Spiel. Deshalb das zweite gefällt mir auch ganz gut, auch wenn es hier und da ein paar Schwächen hat, aber ist prinzipiell nett, also nett zu spielen. Die Faszination des ersten Teils fängt es natürlich nicht wieder ein, aber ich habe jetzt so das Problem, boah, da ist so viel anderes Zeug noch, was ich spielen könnte. Diablo 4. Wie weit hast du das eigentlich gespielt?
Ja, bei Diablo 4, ja, oh, nicht weit. Dann sind wir nach Bali geflogen.
Ah.
Ich glaube Level 30 oder sowas, also Stufe 30. Macht schon stark Bock, aber ist die gleiche Erfahrung von all meinen Jungs in der Spielgruppe, von Martin, von Jerome. Ja, alle sagen das Gleiche, sie pennen dabei ein. Nicht, weil das Spiel öde ist, nicht, weil das Spiel keinen Bock macht. Jeder hat Bock drauf, jeder findet es geil. Aber die Gleichförmigkeit der Erfahrung ist so groß, dass du dabei müde wirst. Und da habe ich sogar bei GameStar.de einen Artikel gelesen, wo Spieler darüber berichteten, dass sie leidenschaftlich gern Diablo spielen und dabei einpennen. Und ich kann dir gar nicht sagen, woraus es genau liegt, weil die Grafik ist super, Story ist gut. Aber es fehlt so ein bisschen...
Ist es zu lang?
Es fehlen die Adrenalinknaller. Es ist ja nicht zu lang, aber... Du läufst halt, also es ist groß, ne? Du hast diese freie Ebene, du hast relativ freie Beschaffenheit, wohin du gehen willst, aber am Ende, egal wo du hingehst, kommen dir halt Feinde entgegen, die du dann auf geradezu abstruse Art und Weise, also wir spielen jetzt hier Necromancer und Magier, einfach der gesamte Bildschirm explodiert einfach, es ist einfach nur und ja. Alle sind tot. So
so ein bisschen wie Brotato.
Ein bisschen wie Brotato. Ja. Und du pennst halt daran bei ein, weil es zu passiv ist.
Ich habe nur das Gefühl, die Spiele sind länger geworden.
Das Beste, was Blizzard seit langer Zeit. Ja, kommt drauf an, ne? Nicht alle, aber ja. Also sicherlich hat man, glaube ich, durch diese Assassin's Creed Formel Spiele künstlich verlängert. Ne? Und Far Cry hatte das zum Beispiel, die letzten Far Cry Spiele, das fünfte habe ich schon gar nicht mehr gespielt, weil das alles diese Ubisoft-Titel waren, wo du an sich eine geile Spielwelt hast, du hast eine geile Interaktivität, du hast eine geile Grafik und dann fängst du an und am Anfang hast du irgendwie einen Bösewicht, den du jagst, der verschwindet dann für 50 Stunden komplett In der Zeit rennst du rum und stichst irgendwelche Giraffen ab, um eine coole Tasche zu haben. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und denkst so, ah, okay, das hat mich jetzt irgendwie nicht. Und ich bin dann doch großer Freund. Für mich hat auch Metal Gear Solid verloren, zum Beispiel dadurch, dass es offen wurde. Die ersten drei Teile gehören noch zu meinen absoluten Lieblingsspielen aller Zeiten. Der dritte besonders, Snake Eater. Der geht lustigerweise über Atomwaffen und Atomwaffenkonflikt der 60er Jahre. Er ist der einzige Teil, der in den 60ern spielt. Und dann der vierte Teil, da haben sie versucht, eine offene Welt zu implementieren. Beim fünften Teil haben sie es dann endgültig gemacht und da wurde das Spiel total scheiße.
Ja, Open World ist nicht immer gut. Also ich haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel The Last of Us unglaublich toll finde, auch die Erzählung und so, weil es nicht tausend Alternativstränge gibt oder so. Sondern du spielst es einfach
also,
und es ist
irgendwann durch. Die einzigen Open Worlds, die ich mag, sind die von Rockstar. Also GTA und Red Dead Redemption. Das sind die Open Worlds, die ich mag. Weil du hast immer das Gefühl, es kommt was Unvorhergesehenes. Du hast nicht diese unendlichen Fetch Quests. Und sie sind halt vollgepackt mit Sachen, die unwichtig sind, die du machen kannst, aber nicht musst. Ich habe bei Red Dead Redemption einfach mal 3 Stunden Poker gespielt. Das hat Bock gemacht. Aber du musst es halt nicht machen. Das ist, wenn du es gar nicht anfasst, scheißegal, dann machst du es halt nicht.
Ja.
Und die Hauptstory ist immer so stark bei all diesen Titeln, dass sie dich auch so trägt. Und ja, das finde ich super.
Ich finde es, wenn es in so Spielen, so Minispiele, also zu viel drin ist, denke ich mir auch so, boah, ja, aber dafür, also dann denke ich mir so, ja, das habe ich nicht gekauft. Sehr schön, dass das hier drin ist, aber das finde ich, also ist für mich komplett überflüssig. Gibt es in Horizon auch, da ist plötzlich so ein Strategiespiel drin. Das sind dann auch irgendwelche Nebenquests, wo du dich an einen Tisch setzt und dann so ein Brettspiel, so ein Strategie-Brettspiel spielst, wo du Figuren dann auch, also wo du in der Welt dann auch Sachen findest, um neue Figuren zu haben und so. Und hätte ich die Wahl, ne, hätte mich am Anfang der Charakter gefragt, so, hättest du Interesse an diesem Spiel? Und ich dann gesagt hätte, ja, und dann ist alles da. Und ich hätte gesagt, nein, dann verschwindet aber auch alles. Oder wenn ich es ausmachen könnte und sagen könnte, das interessiert mich nicht. Zeig mir die ganze Scheiße nicht an. Weder auf der Karte, noch in Dialogen, noch in sonst was. Ich will dieses verfickte Minispiel nicht spielen. Und eine Runde muss man spielen, weil es ein Teil einer Quest ist.
Okay.
Super ätzend. Ja,
nervig.
Ja.
Reini, wir verabschieden uns jetzt mal.
Ja.
Weil ich habe jetzt gleich Feierabend. Ich gehe mal jetzt aufs Klöchen, dann werden die Zähne geputzt. Wollen wir zum Abschied noch Musik empfehlen?
Das können wir machen, ja. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich in letzter Zeit so gehört?
Ich war in Bali auf einem Musikfestival, wo unter anderem Garage und Punkrock lief. Thank God It's Festival. Und deswegen empfehle ich von der Band Morphem. Also auch geschrieben wie gesprochen, Morphem. Morphem wird es wahrscheinlich heißen, Rayakan Pemengang. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich verstehe kein einziges Wort. Jede Band auf diesem Festival hat westliche Musik gespielt, aber mit indonesischer, also zum Beispiel war eine indonesische Oasis da, indonesische Blur, indonesische Social Distortion.
Kannst du die mal buchstabieren? Ich gucke mal, ob es die bei Spotify gibt.
Die gibt's bei Spotify. Ich folge denen ja schon. Morphem.
Morphem. Dann kommt bei mir als Top-Ergebnis Morden im Norden.
Morphem. Morphem. Morphem.
Morphem. Ah, ich hab da hinten dran. Ah, da, Morphem. Jetzt hab ich's. Welches Lied wolltest du? Rayakan Pemengang.
Das allererste. Rayakan
Pemengang. Das allererste.
Super, super Ohrwurm.
Okay. Ja, höre ich gleich mal rein. Ich habe gestern, als ich unterwegs war, nach langer Zeit mal wieder Deichkind gehört. Die haben eine neue Single. Aber die ist, glaube ich, auch von dem Album, und zwar Drucker. Das packe ich jetzt mal drauf. Bisschen Deichkind zwischendurch ist immer gut. Ich habe gesehen, bei irgendeinem unserer Live-Termine, ich glaube, es war Berlin, ist parallel ein Deichkind-Konzert. War vielleicht nicht so schlau.
Ja, egal, da müssen wir durch. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch in Bielefeld, Frankfurt, Berlin, Essen und Köln. Die Karten sind jetzt im Vorverkauf, Eventim, AAA Live wird ein absolutes Oberfest. Reini kriegt den Bauchnabel entharrt, vielleicht fackelt er sich wieder die Hand ab. Ich gehe jetzt auf Klo, Küsschen aufs Schnüsschen und tschüss.
Ciao.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.